Und das heißt immer, diese EU-Gesetzgebung, die würde auf der ganzen Welt gelten. Das ist eine Illusion. Man wird jetzt zum Beispiel nicht in den USA Gesetze der EU erzwingen können. Das würde der Supreme Court in den USA niemals mitmachen, dass da plötzlich irgendwas vollstreckt würde in den USA. Das ist meiner Meinung nach eine völlige Illusion in Europa.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Wange, Gründer und Geschäftsführer von BARK, und mein Gast heute ist Professor Patrick Glauner. Er ist nicht nur in Deggendorf an der Hochschule tätig als KI-Professor, sondern ist auch gefragter Politikberater. In verschiedensten Parlamenten auf dieser Welt war er schon Experte, hat seine Expertise zu KI eingebracht. Und er vertritt diese doch recht steile These, der AI Act muss weg. Und ich frage ihn natürlich erstmal, wie er dazu eigentlich kommt. Und ob das denn überhaupt realistisch ist, denn er ist ja eigentlich schon im Gange. Seine Standpunkte sind ebenso pointiert wie fundiert. Also ich glaube, es lohnt sich, ihm zuzuhören. Wir reden auch noch über die Frage, wie jetzt Unternehmen eigentlich konkret damit umgehen sollten, mit so einem AI-Act, was ihnen auch vielleicht hilft in der Umsetzung. Und letztlich gibt es noch einen Blick über den Tellerrand, was eigentlich so in anderen Regionen, in anderen Ländern los ist und wie sich das vergleicht mit der europäischen Regulierung. Viel Spaß bei dieser spannenden Folge. Hallo Patrick.
Hallo Carsten.
Herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Und der Anlass unseres Gesprächs war, dass wir uns kürzlich getroffen haben. Und zwar waren wir beide bei einer Bundesfachkommission Künstliche Intelligenz, also ein Gremium, was in irgendeiner Form politikberatend tätig ist. Und du hast da die aus meiner Sicht steile These vertreten, der EU AI Act muss weg. Und das dachte ich mir, das musst du uns noch mal ein bisschen genauer erklären. Das wird viel interessieren. Also erste Frage ist, wie kommst du zu der Aussage?
Also ich habe die Beratungen rund um den AI Act von Anfang an im Frühjahr 21 begleitet, auch durch verschiedene Anhörungen in diversen Parlamenten. Und ich habe halt von Anfang an gefragt, wo ist die Regelungslücke? Und das konnte irgendwie nie einer so ganz benennen, sondern es hieß, ja, KI sei komplett unreguliert, KI operiere in der Gesetzlosigkeit und das müsste man jetzt regeln. Aber wenn ich KI in ein Auto oder ein Flugzeug oder in ein Finanzprodukt einbaue, gibt's ja entsprechend viel vertikale Regulierung, der natürlich auch meine KI unterworfen ist. Die vertikale Regulierung sind dann für diese Systeme und Prozesse, und die KI muss dem Ganzen natürlich auch folgen. Deshalb Regulierungslücke unklar, aber der AI Act kommt natürlich mit sehr starken Anforderungen. Ist auch unklar, was ist jetzt Hochrisiko, was ist es nicht. Und es erschwert Innovation, es verteuert Innovation, es führt dazu, dass Innovation vielleicht gar nicht stattfindet oder halt woanders auf der Welt. Und da bisher nicht wirklich gezeigt wurde, wo die Lücke ist, die der AI Act sinnvoll adressieren soll, dadurch braucht man den auch nicht. Und wenn es eine Lücke gibt, mag ja auch so sein, könnte sein, und der AI Act hat sicher auch eine gute Intention, warum schreibt man sowas nicht auf 10 Seiten? Warum brauche ich da hunderte von Seiten, wo eh keiner versteht, um was es geht?
Jetzt ist es ja vielleicht der Anlass dieser Regulierung, dass es eine neue, durchaus ja neue Technologie ist, zumindest vielleicht bei vielen Unternehmen in der Anwendung auch. Ist es das, was da reguliert werden sollte? Weil es war ja aber explizit keine Technologieregulierung, angeblich zumindest.
Ja, es ist am Ende schon eine Technologieregulierung. Es ist ja horizontal KI für alles, außer die Sachen, die halt rausfallen, wie Verteidigung, Geheimdienste und so weiter. Und KI ist ja eigentlich auch nichts Neues für die Unternehmen. Unternehmen setzen seit vielen Jahren solche Verfahren ein, jetzt vielleicht mehr als früher. Aber am Ende gibt es auch zwischen KI und anderen Gebieten wie Signalverarbeitung ja eine riesen Schnittmenge. Aber KI, das weckt irgendwie viele Ängste. Wird man jetzt einfach sagen, ein Computer tut das, dann sind alle entspannt. Das heißt, eine KI tut das, dann geht irgendwie die Welt unter. Und das ist ein großes Problem.
Okay, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also warum ist das dann so ein Riesending geworden? Du hast ja gesagt, irgendwie über 100 Seiten letztendlich, was ja dann die Anwendung wieder eher erschwert.
Ja, der erste Entwurf des AI Acts, das waren so 120, 140 Seiten, kam im April 21 raus und war sozusagen eine Konsequenz dieser Mini-KI-Strategie, die die EU-Kommission so 2-3 Jahre vorher mal veröffentlicht hatte. Das war eher so ein White Paper. Und dann hat man sich überlegt, jetzt muss man das alles regulieren. Dann hieß es, ja, wir müssen auch wettbewerbsfähig werden und wir regulieren erstmal Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Das schauen wir dann später. Mhm. Dann gingen ja die Diskussionen in Brüssel circa 3 Jahre und dann wurde das immer länger. Es gab allein im Europaparlament über 1000 Änderungsanträge. Als 6 Monate wechselt die Ratspräsidentschaft, die dann da weiter mitgemischt hat. Und viele weitere, dann kam Ende 22 ChatGPT heraus, da hieß es, oh, das hatten wir ja gar nicht auf dem Radar. Und am Ende waren es ja irgendwo über 300 Seiten bei dem AI Act. Und der wurde immer länger, je mehr da mitgemischt haben. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, weil zu viele Köche verderben den Brei.
Jetzt gab es ja kürzlich so einen Brief von 44 Unternehmenslenkern, die gesagt haben oder gefordert haben, das mal für 2 Jahre erstmal liegen zu lassen. Ich hatte letzte Woche den Jörg Bienert vom KI-Bundesverband zu Gast und der hatte berichtet, dass aus seiner Sicht gerade in Europa sozusagen es durchaus stärkere Stimmen gibt, die sagen, lass uns das doch erstmal oder lass uns das ein bisschen verzögern, in der Anwendung nicht umstellen. Was ist so dein Stand der Dinge? Wo stehen wir da? Wird das jetzt gerade konkret umgesetzt? Auf was für einen Zeitrahmen muss man sich jetzt überhaupt einstellen?
Aktuell gilt natürlich der Zeitrahmen, der im AI Act vorgesehen ist, dass da ein paar Monate weitere Dinge scharf geschalten werden sozusagen. Und erste Teile sind ja schon scharf geschalten, wie Verbote, Trainingspflichten und so weiter. Und es ist halt immer ein bisschen schwierig, sobald so etwas verabschiedet ist und dabei ist, eingeführt zu werden, dass man dann sagt, jetzt muss man es pausieren. Ich hatte vor 3 Jahren im Sommer 22 mal ein Rundschreiben an alle DAX-CEOs geschickt mit dem Thema, hier der AI Act ist in Beratung, das wird zu großen Problemen führen, jetzt muss sich die Wirtschaft positionieren. Ich habe es auch an ausgewählte Aufsichtsratschefs geschickt. Ein paar haben auch geantwortet. BMW hat das auch alles sehr kritisch gesehen. Da hatten wir auch mal eine Veranstaltung zusammen mit dem KI-Bundesverband in der Bayerischen Landesvertretung in Brüssel. Viele haben auch nicht geantwortet, haben auch manche geantwortet, sie wissen nicht, was KI ist. Sie können KI gar nicht einordnen und entsprechend auch den AI Act nicht. Also das war teilweise schon etwas kurios, was da auch zum Teil aus diesen Büros der Vorstandsvorsitzenden zurückgekommen ist. Mhm. Und da hätte man vor 3 Jahren deutlich besser handeln können als jetzt. Das ist ein Fakt.
Okay, jetzt, das führt mich natürlich zu der Frage, ist denn deine Forderung überhaupt realistisch? Also kann der überhaupt noch wegkommen? Oder ich meine, er ist ja schon quasi im Gange, wie du gerade geschildert hast.
Naja, das sind ja keine Naturgesetze. Es ist ja alles von Menschen gemacht. Und es ist kein Naturgesetz. Man kann sowas jederzeit auch aufheben, wenn man es möchte. Und ich habe auch vor einiger Zeit mal mit Carsten Wildberger drüber geredet. Und ich habe halt auch gesagt, wenn der Bundeskanzler das möchte, dann kann er es auch schaffen. Der Bundeskanzler hat ja gewissen Hebel auch innerhalb der EU, wenn man der größte Nettozahler ist. Das ist vielleicht auch eine Karte, die man aggressiver spielen müsste in Brüssel. Muss man natürlich sagen, dass Herr Merz eine Vielzahl anderer Themen hat, die drücken, die vermutlich in der Summe noch wichtiger für ihn oder die Bundesregierung sind und es dann vielleicht schwierig ist, jetzt den Fokus auf das Ganze zu legen. Aber KI ist halt Zukunft und Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Und ähnlich wäre es, wenn der Bundeskanzler entsprechend Druck macht, schon möglich, da eine Veränderung hinzubekommen.
Aber die Wahrscheinlichkeit siehst du gerade auch nicht so riesengroß, oder?
Wenn Herr Merz es möchte, geschieht es. Und das kann ich nur dazu sagen.
Okay, dann schauen wir mal, ob er das bald möchte. Jetzt nehmen wir mal an, das passiert jetzt erstmal nicht, sondern es geht das weiter, was ja schon in Gang gesetzt wurde. Was rätst du denn jetzt eigentlich konkret Unternehmen? Also wie können sie jetzt damit am besten umgehen, dass da eben jetzt so eine Regulierung Schritt für Schritt immer schärfer wird?
Also ganz wichtig ist, jetzt nicht davon abschrecken lassen, also plus absolut nicht sagen, man will jetzt kein KI machen, das ist der falsche Weg. Unbedingt KI tun und noch viel mehr als bisher. Jetzt wird natürlich nicht jeder Mittelständler, jedes Unternehmen die Chance haben, das alles abzuarbeiten, was im AI Act steht. Und da sind halt jetzt auch Verbände gefordert, Best Practices, Checklisten zu erarbeiten, an denen man sich am Ende da abarbeitet, dass man vielleicht drei Seiten Checkliste hat und das dann durchgeht und sagt, das habe ich erfüllt und das habe ich erfüllt. Und dann kommt man da vielleicht auch besser durch. Man ist dann nicht 100% abgesichert, aber vielleicht mal zu 95%. Es gibt auch wiederum jetzt ja diverse KIs, die zum AI Act beraten, wo ich vielleicht meine KI beschreibe und der AI und die KI macht dann eine Einschätzung, was das laut AI Act sein könnte. Das sind Möglichkeiten, das vielleicht am Ende günstiger und effizienter abzuarbeiten.
Es gibt jetzt auch so Zertifizierungen dazu, also Beispiel TÜV macht da was, DEKRA, viele andere auch. Was hältst du davon?
Was mir, glaube ich, wichtig ist bei solchen Zertifikaten, ist mal zu schauen, die jetzt die Zertifikate anbieten, sind die eigentlich auch neu im KI-Umfeld oder haben die langjährige Expertise? Ich glaube, da kann man dann ganz schnell mal die Spreu vom Weizen trennen. Und was mir natürlich auch auffällt, zum Beispiel der TÜV hatte auch in diesen Bundestagsanhörungen immer gesagt, ja, der AI Act, das sind ja nur so ein paar Dokumentationspflichten, alles halb so wild. Die stehen jetzt natürlich an und sehen den AI Act als Geldquelle. Das habe ich auch mal in so einer Ausschusssitzung vor ein paar Jahren gesagt. Da war ein bisschen schlechte Stimmung. Aber man muss halt diese Probleme ansprechen und natürlich manche von denen, die gibt ja auch diverse Hochschullehrer, brauchen wir uns gar keine Namen kennen, die Namen sind ja alle auf LinkedIn bekannt, die das alles ganz easy fanden mit dem AI Act, sind jetzt die, die anstehen und irgendwelche Zertifikate anbieten. Ich sehe das persönlich äußerst kritisch. Ich wurde auch mehrfach gefragt, ob ich in solche neuen Beratungsunternehmen mit eintreten möchte, die dann da Zertifizierung machen, AI Act Prüfung. Habe ich gesagt, fände ich jetzt nicht so seriös, weil ich habe immer mich ganz klar gegen den AI Act positioniert. Und wenn es dann heißt, jetzt kann man mal Geld damit verdienen, dann wäre ich dabei. Das kommt jetzt nicht so gut an. Und ich mache auch lieber Innovation, als den Mangel zu verwalten. Also ich unterstütze lieber meine Kunden darin, wie können wir coole KI-Lösungen bauen, die reale Probleme lösen und weniger, wie tue ich jetzt diesen Mangel verwalten, den der AI Act schafft. Das sollen andere machen.
Okay. Und jetzt nochmal eine ganz, ganz konkrete Frage. Es gibt ja diese Klassifikation in die verschiedenen Risikoklassen. Und eine Unsicherheit, die ich öfter höre, ist, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Large Language Models? Also wo fallen die jetzt rein? Ist es dann letztendlich die Anwendung von denen? Gibt es also so ein paar Themen, wo du vielleicht für schon etwas Aufklärung sorgen kannst? Also gerade so die, die immer wieder diskutiert werden und dann auch eher als unklar gilt?
Ja, generell sind viele Use Cases im Allgemeinen jetzt unabhängig von Large Language Models schwierig vom Risiko zu klassifizieren, weil das Wording im AI Act sehr unklar ist. Applied AI hatte da mal vor ein paar Jahren so eine Studie gemacht bei einem Entwurf des AI Acts und herausgefunden, ich glaube irgendwie knapp die Hälfte aller Use Cases, die von ihren Kunden angeguckt haben, waren unklar, wo die reinfallen. Was wir sehen bei den Large Language Models, die wurden später halt noch so künstlich reingedrückt in den AI Act. Da ging es dann um den Begriff General Purpose AI, so eine Allgemeinzweck-KI, ist ein Begriff, den ich persönlich nicht so mag. Der ist auch mehr durch den AI Act entstanden. Und da gibt es dann so die Vorstellung, dass diese General Purpose AI Models pauschal im Hochrisikobereich seien. Ich bin anderer Ansicht und ich habe da auch vor wenigen Wochen mit einer Richterin mal zusammen einen Artikel in der FAZ geschrieben, wo wir das argumentieren, wie das Wording im AI Act ist, wie wir das interpretieren. Vielleicht können wir ja den FAZ-Artikel hier noch mit verlinken. Dann brauche ich den jetzt auch nicht im Detail wiederholen.
Absolut gerne. Das machen wir in den Shownotes. Also du kommst zum Schluss, das ist nicht Hochrisiko.
Nicht pauschal. Es kann natürlich Fälle geben, wo das Hochrisiko ist. Das ist gar keine Frage. Es ist aber nicht pauschal im Hochrisiko. Ich habe, wie gesagt, diesen FAZ-Artikel gemacht und blende den gerne mal mit ein. Den kann man auch ohne Paywall lesen.
Okay, super. Jetzt hatten wir den Blick sehr stark hier auf unsere Region, auf die EU gelenkt. Jetzt ist natürlich unheimlich viel los in den USA. Was ist so dein Blick darauf, was da gerade passiert?
Ja, in den USA ist die KI-Regulierung defragmentiert. Da haben natürlich einzelne Bundesstaaten mal mehr getan als andere. Der US-Präsident hat ja jetzt versucht, mit seinem neuen Haushaltsgesetz auch so ein Ban einzuführen, dass die einzelnen Staaten keine weitere KI-Regulierung erlassen dürften. Aber das hat ihn dann der Kongress wieder rausgestrichen aus dem Entwurf seines Haushalts. Es ist defragmentiert, aber insgesamt dennoch viel praxisnäher als hier in der EU. In Kalifornien war ja auch so ein Gesetz geplant, AI Safety Bill oder wie es hieß, genauer Titel müsste man nochmal nachschauen. Der hat ja auch in Kalifornien beide Kammern des Parlaments passiert und der Gouverneur hat das dann per Veto eingefangen, weil ihm klar war, dass sonst das Silicon Valley nach Texas umzieht mit seiner KI. Also man sieht es da schon auch auf Bundesstaatenebene. Auf Bundesebene gibt es jetzt nicht den großen Wurf der Gesetzgebung. Aber ich bin auch viel in China unterwegs. Da ist es persönlich sehr spannend. In China ist generell, was Digitalregulierung betrifft, vieles relativ entspannt und vielleicht auch wenig konkret in der Regulierung. Wenn man da vielleicht mal mit dem Parteichef der Provinz Essen geht, kann man vielleicht vieles besser hinbekommen. Es gibt aber, also ganz anders als bei uns in der Politik, aber es gibt einen Punkt, wo in China massive Regulierung herrscht und die betrifft insbesondere generative KI. Ich war letztes Jahr mal bei Huawei im Headquarter in Shenzhen und auch die haben Sprachmodelle gebaut, haben sich aber auch an vielen Stellen nicht getraut, die wirklich mächtigen zu veröffentlichen, weil die meinten, wenn halt in Europa die KI Fehler macht, dann gibt's halt gewisse Sanktionen durch Aufsichtsbehörden im schlimmsten Fall wie x Euro, die man dann einzahlen muss. In China sieht es aber ein bisschen anders aus. Wenn man da ein Sprachmodell veröffentlicht, das vielleicht unangenehme Aussagen über Herrn Xi oder die kommunistische Partei macht, dann sind die Strafen wesentlich drakonischer als x Euro. Und ja, das hat die auch sehr verängstigt, selbst Huawei, dass man da erstmal nur schwächere Modelle mit vielen Regeln drumherum, vielen Filtern veröffentlicht hat. DeepSeek war ja dann Anfang des Jahres mal sehr gehypt. Die haben auch massive Filter darum gebaut, haben aber ja einen Großteil von dem, was sie getan haben, auch wieder als Open Source veröffentlicht. Haben gesagt, ja, ihr könnt das hier als Open Source, ihr könnt auch die Filter abschalten und das woanders betreiben, außerhalb von China. Das war eigentlich, glaube ich, ein sehr interessanter Weg, den die gegangen sind. Und deshalb insgesamt wenig KI-Regulierung in China, aber sehr viel, was generative KI betrifft.
Mhm. Spannend. Lass es mal nochmal einen Blick so ein bisschen in die Zukunft werfen. Was passiert denn jetzt gerade in Brüssel? Also wir haben jetzt gesprochen, dieses Thema Verzögerung wird wohl irgendwie diskutiert. Wir wissen noch nicht so genau, ob das wirklich eine Auswirkung hat oder nicht. Was passiert da noch?
Ja, man macht sich natürlich Gedanken auch, ob man noch mehr Regulierung braucht. Ist so die Frage, sei der AI-Act genug? Muss da noch mehr geschehen? Und so gab es vor einem Monat eine Anhörung im Europaparlament, konkret im Ausschuss für Arbeit und Soziales, wo ich auch eingeladen war als Sachverständiger. Und da hat man sich Gedanken gemacht, ob man noch mehr regulieren muss rund um KI am Arbeitsplatz, weil man glaubt, die Datenschutzgrundverordnung sei da nicht streng genug, dass auch der AI-Act da nicht streng genug sei und es da eine Riesenlücke gab. Wir waren 5 Sachverständige. Ich war der Einzige mit KI-Hintergrund. Die anderen waren halt Vertreter von Arbeitgebern, Gewerkschaften. Es waren Volkswirtschaftler dabei, ein Jurist. Die waren sehr unterschiedlicher Meinung, ob wo die Regulierungslücke ist und ob es da eine gibt. Was mir aber aufgefallen ist, man hatte da sehr viel vermischt in dieser Anhörung. Auch die anderen Sachverständigen haben dann zum Beispiel KI, Algorithmen und Plattformarbeit als Synonyme verwendet, also Plattformarbeit, sowas wie Uber beispielsweise. Und das wurde alles durcheinander gemischt, aber eigentlich sollte es ja um KI gehen und nicht um Plattformarbeit. Und das Ergebnis dieser Anhörung, würde ich sagen, ist relativ unklar. Der Ausschuss wird da natürlich weiter werkeln und es gibt ja auch eine linke Orientierung in diesem Ausschuss. Und die Gefahr wäre natürlich, dass als nächstes noch sowas wie AI at the Workplace Act käme. Aha. Also als Arbeitstitel. Das ist, glaube ich, das allerletzte, was wir jetzt gebrauchen können. Und ich habe halt auch gezeigt, dass eigentlich AI Act da schon sehr viel abdeckt, eigentlich schon zu viel. Und dass natürlich auch Diskriminierung am Arbeitsplatz durch KI grundsätzlich etwas ist, das geschehen könnte, aber heute natürlich auch schon durch Antidiskriminierungsgesetze verboten ist. Dazu brauche ich keine KI-spezifische Gesetzgebung.
Ja, jetzt wissen wir alle, dass keine KI funktionieren kann ohne Daten. Und jetzt gibt es ja noch den EU Data Act, der im September in Kraft tritt diesen Jahres, wenn ich richtig informiert bin. Wie stehst du denn zu dem?
Also der Data Act hat sicher eine gute Intention, weil wir haben ja solche Fälle, dass Leute Geräte nutzen und die Daten dann da drauf sind. Irgendwann kommen sie an ihre eigenen Daten nicht mehr, dass es da einen gewissen Zwang gibt, sowas zu öffnen, macht zu einem gewissen Grad Sinn. Aber effektiv ist natürlich der Data Act jetzt nicht außerhalb der EU erzwingbar. Und die große Gefahr ist natürlich, dass Unternehmen ihre Geschäftsgeheimnisse am Ende preisgeben müssen zu einem gewissen Grad. Aber die Wettbewerber von außerhalb der EU müssen es nicht, können aber auf das hier zugreifen. Das halte ich ehrlich gesagt für ausgemachten Blödsinn. Und deshalb sicher war eine gute Intention da zu einem gewissen Grad, aber man ist da sicher weit über das Ziel hinausgeschossen. Und das heißt immer, diese EU-Gesetzgebung, die würde auf der ganzen Welt gelten, das ist eine Illusion. Man wird jetzt zum Beispiel nicht in den USA Gesetze der EU erzwingen können. Das würde der Supreme Court in den USA niemals mitmachen, dass da plötzlich irgendwas vollstreckt würde in den USA. Das ist meiner Meinung nach eine völlige Illusion in Europa.
Ja, absolut. Erklär doch vielleicht mal, wo das aus deiner Sicht übers Ziel hinausgeschossen ist. Was konkret kritisierst du da?
Ja, dass halt einfach natürlich unter Umständen auch Geschäftsgeheimnisse abfließen, dass Unternehmen zu viel teilen müssten, auch mit Wettbewerbern. Und diese Wettbewerber aber halt nicht nur in der EU sitzen, sondern auch außerhalb. Dass mal Daten geteilt werden, kann ja auch immer zu einem Ökosystem führen, das sich befruchtet. Aber wenn halt nur manche teilen müssen, aber alle zugreifen können auf der Welt, ist das ein Problem.
Absolut. Okay. Patrick, was, neulich war ich in einer interessanten Diskussion, die haben gesagt, diese europäischen Vorgaben, die müssen ja auch noch irgendwie lokal, also quasi in nationale Gesetzgebung umgesetzt werden oder in irgendeiner, vielleicht nicht umgesetzt werden, aber auf jeden Fall umgesetzt werden. Und da war so ein bisschen der Tenor, dass viele Europäer das relativ entspannt sehen, diesen EU-AI-Act. Nur wir Deutschen nicht, weil wir scheinbar den Anspruch an uns selbst haben, das jetzt alles super genau auch umzusetzen. Wenn andere gesagt haben, naja, da sind ja so viel unklare Sachen drin, dann machen wir erstmal Piano und machen das auch nicht so scharf. Was hältst du von dem Argument?
Ja, was ich sehe ist, dass generell diese EU-Regeln, heißt jetzt AI Act oder auch Datenschutz, gerade in Osteuropa oder kleineren EU-Staaten wenig erzwungen werden, bis hin zu kaum. Und wir in Deutschland versuchen, päpstlicher als der Papst zu sein. Das ist sicher ein Problem. Man sollte, glaube ich, vieles da auch entspannter sehen. Was ich jetzt gleich sage, ist ausdrücklich keine Empfehlung, aber was ich wahrnehme, war ja dann auch in der alten Koalition immer noch die Frage, welche Aufsichtsbehörde sei jetzt für den AI-Act verantwortlich. Es lief dann auf die Bundesnetzagentur raus, aber dann war ja die Koalition auch geplatzt. Effektiv auch die Bundesnetzagentur wird heillos mit dem AI-Act überfordert sein und wird den kaum erzwingen können. Das ist jetzt ganz natürlich keine Empfehlung, auf sowas zu setzen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass da auch natürlich Kanzleien speziell solche Mandate suchen. Also die Gefahr ist vielmehr vor Gericht durch angeblich Geschädigte verklagt zu werden. Und gerade diese Kanzleien, die bisher diese Dieselmandate hatten, was Herz irgendwann mal abgeebbt ist, die stehen natürlich ganz vorne, wenn es um den AI-Act geht und sagt, da haben wir ein neues Geschäftsmodell, wenn ja auch sehr aggressive Werbemaßnahmen auf LinkedIn gefahren. Mhm. Und das ist, glaube ich, die viel größere Gefahr als irgendwelche Aufsichtsbehörden beim Staat.
Okay, spannend. Was rätst du jetzt Unternehmen, sich davor zu schützen?
Also natürlich den AI Act nicht völlig ignorieren. Er ist ja gesetzt und wird Schritt für Schritt eingeführt. Aber wichtig ist halt die Arbeit mit Verbänden, gerade dass dann praktikable Checklisten abfallen und vielleicht auch manches einfach mal pragmatisch angehen. Das heißt jetzt nicht alles ignorieren, aber muss man jedes Punkt und Komma in so einer 400-seitigen Verordnung effektiv umsetzen? Das ist natürlich auch wieder eine Frage. Und gerade wenn man vielleicht praktikable Checklisten hat, die man abarbeitet, dann ist es wesentlich praktikabler, günstiger und schneller.
Ja, absolut. Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben einen guten Standpunkt gehört, einen interessanten Standpunkt zu der Regulierung, die jetzt ja doch immer mehr Unternehmen betrifft. Das letzte Wort gehört immer dem Gast. Was wären jetzt so quasi abschließend nochmal so dein Blick auf das Thema und auch eben nochmal Empfehlungen für Unternehmen?
Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein durfte. Meine Empfehlung ist unbedingt noch mehr KI machen. Es ist zwingend notwendig für die Wettbewerbsfähigkeit und einfach auch da, wo Ängste sind, sei es im Unternehmen, bei der Belegschaft, wo auch immer, frühzeitig diese Leute mitnehmen, auch den Betriebsrat, weil man kann auch gegen den Betriebsrat schlecht solche Systeme einführen. Aber da gibt es auch Schulungsmöglichkeiten, das heißt durch die Hans-Böckler-Stiftung und auch durch andere. Und deshalb den Leuten zuhören, Sorgen verstehen, Chancen in den Vordergrund stellen. Ich glaube, dann verschwinden auch schon mal viele Hürden.
Absolut. Ich fand das eine super Empfehlung, weil das letztendlich ja genau auch den Titel des Podcasts hier trifft. Ne? Weil wenn wir jetzt für eine Datenkultur sorgen, ist ja letztendlich eine AI-Kultur damit mitgemeint. Also letztendlich die Aufforderung, eben Daten, Technologie, neue Möglichkeiten der Datennutzung eben jetzt auch wirklich den Menschen näher zu bringen, dass sie es auch wirklich umsetzen können. Dazu gehört, dass sie es eben verstehen, dass sie sich sogar vielleicht begeistern dafür. Und dass man eben letztendlich auch Regulierungen im Sinne auch einer internen Data und AI Governance halt so ausgestaltet, dass man diese Balance findet. Ne? Zwischen, ja, es gibt einige Dinge, die sollte man nicht tun, die möchte man auch nicht tun. Aber es gibt eben auch häufig so Graubereiche, wo man vielleicht dann eher guckt, dass man lieber vorankommt mit der KI, ja, statt sich allzu früh letztendlich da einengen zu lassen oder eben Angst zu haben, irgendwas falsch zu machen. Wie du richtig sagst, glaube ich auch. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Ne?
Genau.
Sehr schön. Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch für deine Arbeit in den politischen Gremien, denn man hat manchmal durchaus den Eindruck, dass da ein bisschen wenig Fachkompetenz ist. Und deshalb finde ich das super, dass du dich da engagierst, dir die Zeit dafür nimmst und letztendlich da eben auch wirklich diese Expertise mit einbringst. Mach weiter so. Herzlichen Dank und ich kann nur sagen, bis bald. Ciao.
Bis dann.